da lehne ich mich gern aus dem Fenster mit solchen Aussagen. Also ich finde, Frauen sind in allen Lebensbereichen kompetenter als Männer. Ja, ich habe es noch nie anders erlebt. Nur punktuell.
Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katja Berlin und bei mir ist wie immer Gunda Windmüller.
Hallo.
Gunda und ich sprechen dreimal im Monat über Themen rund ums Erwachsensein. Und bevor es heute losgeht, erlaubt uns noch mal kurz einen Hinweis auf unsere Steady-Mitgliedschaften. Yay! Denn mit Steady könnt ihr uns unterstützen, so dass wir diesen Podcast weitermachen können. Es gibt sonst keine Werbung. Noch nicht, aber können wir auch noch machen. Und dafür gibt es verschiedene Mitgliedschaftsmodelle. Zum Beispiel könnt ihr eins für 6 Euro im Monat abschließen oder 60 Euro im ganzen Jahr. Also wären das 5 Euro im Monat. Dafür bekommt ihr aber nicht nur unser Dank, sondern jeden Monat auch eine exklusive Folge von uns, die ihr euch anhören könnt. Und ihr habt außerdem die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen, die wir regelmäßig veranstalten. Alle Infos dazu findet ihr unter www.fix40.de und da könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Dem schicken wir dann immer noch so rum vor jeder Folge, informieren darüber, schicken noch ein paar weiterführende Links und so. Genau, diese Folge jetzt ist aber offen für alle, quasi unser Geschenk an euch. Und bevor es wie immer losgeht, die Frage an Gunda. Liebe Gunda, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Also ich war für ein paar Tage zu Besuch bei meinen Eltern in Köln und meine Mutter ist so eine absolute überfürsorgende Frau, die mir jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, obwohl ich mich dagegen versucht habe zu wehren, erfolglos, wirklich schon Brote, geschmierte Brote zum Frühstück hingestellt hat.
Ach Gott, wie süß.
Ja, es ist auch, also ich habe das einer Freundin erzählt, die dann meinte, naja, also sie könnte natürlich auch mein Empfinden dafür verstehen, aber sie könnte auch meine Mutter verstehen. Ich habe da weniger Verständnis für meine Mutter, weil mir das alles ein bisschen too much ist, immer diese Kümmerei, aber wir trainieren das jetzt langsam, meine Mutter und ich. Also sie hat auch ein weiterer Tick von ihr ist, jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, mit dem Fahrrad fahren will, mir so hinterher zu laufen, um mir noch irgendein Anti-Regen-Accessoire mitzugeben, was sie meint, dass ich brauchen könnte. Und da haben wir jetzt gesagt, dass sie einfach mal versucht, im Flur stehen zu bleiben, während ich das Haus verlasse und selber die Tür schließe. Das haben wir einmal so geprobt.
Kommst du in die Pubertät dann, ja?
Ja, also meine Mutter und ich, wir werden gerade gemeinsam erwachsen. Schön. Wie sah es bei dir aus?
Ich glaube, es war sehr erwachsen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen habe ich in letzter Zeit ziemlich viel gearbeitet und richtig viel weggeschafft. Und hatte mir dann, weil ich schon wusste, dass mein September total voll wird, habe ich gesagt, okay, aber Oktober, ich fahre irgendwie ja 2 Wochen nochmal weg und ich will auch ansonsten außer meine Kolumne und den Podcast nichts weiter machen. Und bin jetzt gerade so, also seit gestern in dieser Woche des Nichtstuns, ja, und ich habe mich richtig gefreut. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, ich bin schon so erwachsen, so ein Nichtstun gilt gar nicht, weil gut, ich arbeite dann halt weniger, aber es gibt halt trotzdem immer 1000 Sachen, die ich noch tun muss. dieses Sommerferien-Feeling, das man so früher hatte in der Schule, das gibt's halt gar nicht mehr.
Stimmt.
Ich habe heute Vormittag aber immerhin schon geschwänzt, nochmal hier so einen Handwerker anzurufen, was noch auf meiner Liste stand. So, habe ich geschwänzt. Aber ja, das ist leider das negative Seite am Erwachsensein. Das ist sowas wie, oh Gott, ich habe gar nichts zu tun, gibt's halt einfach nicht. Ja. Mhm. Und die andere Seite, das war, also der Winter kommt. Und wir wissen alle, wie es gerade aussieht. Die Energiekrise, die Gaskrise. Und ich habe mich jetzt so wärmetechnisch ausgestattet. Ich habe mir eine Heizdecke bestellt. eventuell klingelt es auch, wenn wir hier diesen Podcast aufnehmen. Dann muss ich natürlich unterbrechen, dann es tut mir leid, die Heizdecke geht vor, ja. Mhm. Das ist ja schon auf jeden Fall Peak-Erwachsensein, glaube ich. Und ich habe mir außerdem gestern noch so eine Steppjacke zum unter dem Wollmantel ziehen gekauft. Und als mein Freund gestern Abend in die Wohnung kam, Und da hing diese Jacke über dem Stuhl. Und er meinte, als er gekommen ist, hat er erst gesagt, Tante Gerda sei gekommen. Tante Gerda ist allerdings schon tot, die war sehr alt. Also diese Jacke sieht wirklich aus wie von einer 100-Jährigen. Also sehr praktisch, weniger ästhetisch. Und da habe ich auch gedacht, also Heizdecke und Steppjacke zusammen, super erwachsen.
Ja, das stimmt allerdings. Wo du gerade, sorry, das ist so ein bisschen ab vom Thema, aber ich muss es irgendwie gerade loswerden, habe ich im Gefühl. Ich habe von wegen, wie wir Energie sparen, neulich irgendwo, sehr wahrscheinlich auf Instagram gelesen, dass man Spaghetti auch kochen kann, indem man sie in kochendes Wasser wirft und dann das Wasser abstellt und eine halbe Stunde wartet.
Wir sollten noch so ein Kochbuch rausbringen.
Ja.
Die besten Rezepte von Fix und Schürze.
Nur so eine Sache dann.
Geht in die KDW-Feinkostabteilung oder alternativ kocht Spaghetti so.
Das genau, weckt schön. Früchte ein. Das ist dann. Wir machen entweder frugal oder KDW. Nichts dazwischen.
Ja, so bereiten wir uns jetzt alle darauf vor. Na klar, also sich da jetzt um diese Gaspreise und Energiepreise und so zu kümmern, ist leider halt auch sehr erwachsen.
Mm. Ja.
Gunnar, wir wollten heute über ein Thema sprechen. Haben wir eigentlich schon einen richtigen Titel dafür? Es wird vielleicht ein bisschen unstrukturiert heute, aber wir wollten das mal, wir improvisieren mal ein bisschen. Wie wäre der Titel dieser Folge?
Also ich lese einfach mal vor, wie unser Dokument dazu heißt, MAF. Und ich finde, das bringt irgendwie schon so ein bisschen, wie sagt man, also phonetisch zum Ausdruck, dass es irgendwie ernst und vielleicht ein bisschen wütend wird. MAF steht für mittelalte Frauen und wir möchten darüber sprechen, wie mittelalte Frauen marginalisiert werden. Oder?
Ich dachte, es steht für mittelalte Frauenfeindlichkeit.
Ach so, oh Mist. Ja, du hast natürlich recht.
Aber vielleicht.
MAF.
Ja, das ist mit Doppel-F.
Mit Doppel-F, stimmt. Okay, MAF ab jetzt mit Doppel-F. Hashtag MAF.
Ja, weil ich glaube, wie sind wir drauf gekommen? Weil wir jetzt jetzt schon so viele Folgen Fix und 40 machen und immer wieder ja auch in Gesprächen mit unseren Gästen so darauf stoßen, dass es so eine große Diskrepanz gibt zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung mittelalter Frauen.
Und dass man auch, also wir schicken uns ja auch ab und zu so Tweets oder irgendwelche Social Media Posts hin und her, wo Frauen auch genau das zum Thema machen und sich sozusagen darüber beschweren oder ihnen auffällt, wie stark diese MAF ist, zum Beispiel, indem Frauen irgendwie nicht sichtbar genug gemacht werden, im Mittelalter so zur Seite geschoben werden, lächerlich gemacht werden. Und das ist ja etwas, wie du gesagt hast, ne, das, was wir unserem Erleben nicht nur von uns selber, sondern auch vor allem unseren Gästinnen völlig widerspricht, weil das sind alles so coole Frauen, denen man ja nicht genug Bühne quasi geben kann. Aber scheinbar hapert es ja doch an so ziemlich allen Ecken und Enden.
Ich glaube, uns betrifft es auch noch gar nicht.
Ja, wir sind noch zu jung.
Wir sind noch so eine Stufe davor.
Ja.
Ich glaube, es geht so richtig so ab 50 plus erst los, ne?
Mhm.
Weil wir sind noch fruchtbar, Gunda.
Ja, du, mein PMS spricht Bände.
Es ist ja tatsächlich so, da kommen wir ja immer wieder drauf, dass in unserer Gesellschaft nach wie vor der Wert einer Frau irgendwo auch an ihrer Fruchtbarkeit bemessen wird. Wir hatten das zum Beispiel bei dem Thema Wechseljahre, die so chronisch untererforscht sind, weil die Gynäkologie sozusagen aufhört, sich für Frauen zu interessieren, wenn sie keine Kinder mehr bekommen können. Ich finde es interessanterweise, ist vielleicht nochmal so ein kleiner Nebenhinweis, ich finde es ganz interessant, dass es für Frauen ab 40 dann so ein großer Druck sozusagen entsteht, wie jetzt mit diesem Kinderkriegen jetzt sofort und so, und für Männer nicht, wobei ich gelesen habe, dass die Mehrheit aller Fälle in Kinderwunschzentren nicht wegen der Fruchtbarkeit der Frau kommen, sondern wegen des schlechten Spermas der Männer. Mhm. Und das ist ein ganz ja, eine ganz schlimme Entwicklung, dass die Fruchtbarkeit der Männer in europäischen oder in westlichen Zivilisationen richtig krass drastisch zurückgeht. Weil wir jetzt aber immer davon reden, irgendwie, ja, Frauen und die Uhr, die tickt und so weiter. Und Männer können noch bis 90 Väter werden. So ist es halt nicht. Und ich fürchte, dass dieses Problem des immer schlechter werdenden Spermas dadurch auch so ein bisschen aus den Augen gerät, weil sich alles immer an der Fruchtbarkeit der Frau orientiert.
Mhm.
Also, es ist nicht nur ein Frauenthema.
Nee, und ich meine, es ist ja auch darüber hinaus, also sagt das ja auch schon sehr viel darüber aus, wie wir so Elternschaft wahrnehmen, also oder wie Beziehungen wahrgenommen werden. Weil wenn man einem Mann sagt, naja, der kann ja noch bis 70 Kinder kriegen, ja, sollte man mit 70 noch ein Kind bekommen. Und dann ist ja klar, die Frau muss aber dann entsprechend jünger sein. Und das stellt man dann also als etwas völlig selbstverständlich ist da, dass ein 90-Jähriger mit einer 30-Jährigen irgendwie ein Kind kriegt. Umgekehrt würde man das ja nie machen. Also auch da wird ja schon deutlich, da wird ja nicht mehr unterstellt, ein 90-Jähriger, kann der sich überhaupt um einen Säugling kümmern? Ich würde mal sagen, nein.
Ich glaube es auch nicht. Es hat also was mit der Fruchtbarkeit zu tun und mit der Sexiness angeblich. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle diesen Sketch. Wie heißt der? The Last Fuckable Day mit Amy Schumer. Und wer spielt da noch? Mit Tina Fey natürlich. In der es darum geht, wir verlinken auch noch mal diesen Sketch, falls ihr den nicht kennt, im Newsletter. In dem es darum ging, dass sich so Frauen treffen und den letzten Fuckable Tag ihres Lebens zu zelebrieren, weil ab morgen sich kein Mann mehr für sie interessieren wird. Also das ist, glaube ich, auch so dieses ja, beginnende Wechseljahre werden Frauen unwichtiger, weil man sie nicht mehr begatten möchte. Ich weiß es nicht genau. Also da kickt, was wir auch schon öfter hatten, diese Misogynie zusammen mit diesem Ageism ziemlich krass rein. Mhm. Wo fällt es dir denn zum Beispiel auf? Also wo fällt dir diese Muff besonders stark auf, Gunda?
Ich finde eigentlich, dass, also ich habe in letzter Zeit auch so viele Statistiken, gerade was so den Arbeitsbereich angeht, gelesen, dass es wirklich, also Gendered Ageism nennt man das, dass so Frauen zwischen, also Frauen haben in jungen Jahren, haben sie einem gewissen Ageism zu kämpfen, weil sie halt zu jung sind, zu mädchenhaft sind und dann irgendwann ab 50 werden sie halt gar nicht mehr, werden sie sozusagen karrieretechnisch so ein bisschen aussortiert. Und dann ziehen halt so junge Dudes an denen vorbei, obwohl sie, also da gibt's handfeste Statistiken zu, obwohl sie eigentlich auf dem Papier viel qualifizierter sind als diese Männer. Und das ist mir in letzter Zeit, sind mir öfters solche Statistiken untergekommen. Und da dachte ich, das ist interessant. Und auf der einen Seite finde ich es halt wirklich am sinnfälligsten, wenn man sich so die Darstellung von attraktiven Ü50-Frauen mittlerweile in den Medien ansieht. Also haben wir ja, glaube ich, alle dieses Jahr mitbekommen. Es gibt irgendwie J.Lo, die 50, 51 ist und die sich im Bikini zeigt auf Instagram, einfach einen sehr durchtrainierten, schlanken Körper hat. Gwyneth Paltrow ist gerade 50 geworden, hat sich dabei nackt so in Gold angepinselt gezeigt auf Instagram. Natürlich auch im besten Hollywood-Body oder im absoluten Norm-Hollywood-Körper da zeigt Nicole Kidman mit ihrem dicken Bizeps, war irgendwie auf einem Cover eines Magazins vor einem Monat oder so, wo ja auf der einen Seite viele das feiern und sagen, ach toll, hier, die Frauen über 50 werden endlich wieder sichtbar. Und ich mir aber nur denke, nee, die werden nur sichtbar, weil sie halt in Anführungsstrichen aussehen wie 30, weil sie nicht aussehen wie 50, weil das sozusagen keine, also die Redefinition des Ü50-Aussehens ist so normativ. Ich weiß nicht, ob wir dadurch irgendwas gewonnen haben.
Ja, sie sehen noch fuckable aus.
Ja, also ich finde es irgendwie toll, dass man, auf der einen Seite finde ich es toll, dass sich Frauen über 50 ihre Körper zeigen wollen und auch, Sport machen wollen, dicke Muskeln haben wollen und sich sozusagen dem Alter nicht beugen und sich verstecken und zurückziehen. Das ist das eine. Aber das andere ist, es gibt halt trotzdem überhaupt keine Bandbreite. Und da unterhalten wir uns ja in in allen Bereichen der Darstellung von Frauen drüber. Auch da gibt es keine Bandbreite. Also wenn die einfach aussehen, sie haben es halt geschafft, mit 50 auszusehen wie mit 30. Und dafür kriegen sie jetzt Applaus. Es wurde keine Neudefinition, es wurde nicht erweitert. Also ich finde, es ist nur die Erweiterung der Kampfzone, die hier passiert. Und keine Neudefinition und keine neue Appreciation, wie sagt man das, keine neue Wertschätzung für das, was es sein kann, als Frau zu altern.
Ich habe neulich nach Bikinis geguckt und bin da auf so einen Anbieter gestoßen, wo ich mich erst gefreut habe, dass die so verschiedene Körperformen und Hautfarben an ihren Models zeigen. Und ich bin dann weiter runtergescrollt und habe tatsächlich dann, und das war ich nun gar nicht gewöhnt, weil wir sind jetzt sozusagen jetzt schon so ein bisschen, fängt es so an, dass sich so die Darstellung von Frauen ein bisschen erweitert. Wie gesagt, dass wir jetzt auch dicke Frauen sehen, dass wir jetzt auch schwarze Frauen sehen. Aber wir sehen halt wirklich selten alte Frauen, und zwar alte Frauen, die halt auch einfach älter aussehen und nicht so Nicole Kidman oder Gwyneth Paltrow-mäßig. Genau, und in dieser Anzeige, ich habe sie dir gleich geschickt, weil ich so aufgeregt war, ja, war zum einen eine, ich würde mal sagen, vielleicht sogar Ü70 Frau oder Ü60 auf jeden Fall Frau als Badeanzugmodel, und daneben auch eine mittelalte Frau, die wirklich aussah wie so mittelalte Frauen, und beides sah aber auch gut aus. Also ich weiß nicht, ich habe dann auch so für mich gedacht, unsere Sehgewohnheiten sind so normiert, aber dieses Weiche, was so viele mittelalte Frauen haben und so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen mehr an der Hüfte oder so, das ist doch alles auch nicht, das muss ja nicht hässlich sein, das ist ja einfach nur, entspricht nicht unseren Sehgewohnheiten von sexy Girls, aber ich fand es wahnsinnig angenehm, und es hat mich richtig gefreut, es hat mich auch total angesprochen, weil ich dachte, ah, so sehen halt diese Badeanzüge auch an Durchschnittsfrauen aus, die ja vielleicht meinem Alter näher sind, als es jetzt 16-jährige Models sind. Das hat mich total gefreut.
Ja, das fand ich auch total schön, weil, also wie du sagst, wir sind so konditioniert auf ein gewisses Aussehen von Frauen, auf einen gewissen Blick auf Frauen, dass sozusagen alles, was nicht, ich nenne es jetzt einfach mal 90-60-90 ist, und sofort als, oh, zu dick oder zu wenig straff oder so vorkommt. Und wir können gar nicht mehr sozusagen erkennen, was ja auch in einem älteren Körper noch stecken kann, was da auch an was da an Interesse oder an Lust oder sowas drin steckt. Ich habe zum Beispiel neulich, wo ich eben von meiner Mutter erzählt habe, meine Mutter so, die ist gerade 75 geworden. Und irgendwie habe ich sie so neulich von der Seite beobachtet und dachte, krass, die sieht manchmal noch aus wie so ein junges Mädchen. Also so wie sie guckt und wie sie ihren Kopf hält, und das fand ich irgendwie so schön, das zu beobachten, obwohl sie natürlich Falten hat und aussieht wie eine 75-Jährige, würde ich mal so plus minus sagen, oder wie eine Freundin in den 70ern. Aber das so an ihr zu entdecken, fand ich auch so schön. Und dem entgehen wir ja, wenn wir sozusagen die Menschen immer nur ja jünger machen wollen, oder wenn wir uns diesen Blick auch auf diesen wohlwollenderen Blick auf älter werden nicht zulassen.
Es gibt ja diese Malisa-Stiftung, die hat zusammen mit Elisabeth Furtwängler und ihrer Tochter
Maria Furtwängler.
Oh, ich bin so schlecht mit Namen. Mein Gott. Ach, und die haben zusammen mit der Uni Rostock ja geguckt nach der Repräsentation von Frauen in Fernsehen, Film und Fernsehen, glaube ich, und haben erstmal festgestellt, ja, es gibt also jetzt mehr und mehr Frauen tatsächlich, aber beim zweiten Blick haben sie dann geguckt, wie alt sind die denn, und da haben sie festgestellt, ja, da entwickelt sich tatsächlich nicht so viel weiter, also es sind zwar jetzt mehr Frauen auf den Bildschirmen präsent, aber halt, ja, auch nur so bis Mitte 30, da sind sie sozusagen häufig kommen sie genauso häufig vor wie Männer, aber ab Mitte 30 geht's dann runter, und das größte Ungleichgewicht gibt's halt in der Altersgruppe 50 plus. 70% der zentralen Filmrollen werden da von Männern verkörpert, ja, und nur 30 von Frauen, die dann über 50 sind. Das heißt, sie finden halt viel weniger statt. Haben vielleicht auch gar keinen, sag ich mal jetzt mal, gesunden Blick mehr auf mittelalte Frauen, weil sie einfach auch wenig stattfinden. Wie ist es denn im Beruf? Warum glaubst du denn, denkt jemand, es ist eine gute Idee, ältere Frauen durch junge Typen zu ersetzen. Ich käme nicht im Traum darauf.
Ich habe dazu mal ein Zitat von Basha Mika gelesen, ich hätte recherchieren sollen, was sie jetzt im Moment macht. Basha Mika ist Journalistin und Publizistin und war mal Chefredakteurin der Taz. Was sie jetzt gerade im Moment macht, weiß ich gar nicht genau, aber sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter einer Mutprobe, in dem sie so über das Altern von Frauen spricht. Und zu dem Buch hat sie gesagt, Männer gewinnen an Persönlichkeit und Souveränität, manche auch an Macht und Geld. Das tut Frauen auch, aber niemand rechnet es ihnen als Vorteil an. Bei Frauen wird ein Minus vor die Jahre gesetzt. Jedes Jahr bedeutet einen Abzug in der Gesamtnote. Die männlichen Jahre dagegen lädt die Gesellschaft positiv auf. Und also das konnte ich sehr, oder also das hat für mich sehr Sinn gemacht, diese Beschreibung, weil das ja tatsächlich was ist, was ich finde, wir auch medial und auch im Berufsleben erleben können. Ja, Männer gewinnen, aber Frauen wird das sozusagen, da gibt's Abzüge in der B- oder A-Note. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, B-Note ist, glaube ich, der Ausdruck sozusagen. Also aber männliches Altern ist positiv aufgeladener als das von Frauen.
Aber das wäre doch eigentlich ökonomisch dumm, weil natürlich Frauen ja mehr Erfahrung haben als, sagen wir, also ältere Frauen, die gewinnen ja auch an Erfahrung. Also müsste man ja trotzdem daran interessiert sein.
Ja, aber also ich habe mal einen Soziologen interviewt, damals noch für mein Buch, über also er macht Attraktivitätsforschung. Und also es ging in unserem Gespräch hauptsächlich so darum, wie so Frauen etwas sich auf dem Single-Markt darstellen. Und er hat das dann aber noch ausgeweitet auf, also er untersucht auch viel so Bewerbungsfotos, wie Bewerbungen ablaufen, welche Bewerbungen, also die machen dann halt so Tests, was ist mit welchem Namen wird eine Bewerbung zum Beispiel eher eingeladen und welche nicht. Und er sagte, das ist leider eine sehr stabile Erkenntnis und laut ihm wird die sich über Jahre nicht verändern. Es gibt sozusagen eine Art, ein attraktives Aussehen wird im Beruf an Leistung geknüpft und das ist für Frauen viel, viel, viel relevanter als für Männer. Wer als weniger attraktiv gilt als Frau, dem wird im Beruf weniger zugetraut. Und sobald eine Frau älter wird, wird sie sozusagen automatisch weniger attraktiv, weil wir halt gelernt haben, dass attraktiv nur ein gewisses Modell an Frau zu sein hat. Und deswegen sortieren sich Frauen leichter aus, wenn es um Karriereschritte geht.
Ja, das ist echt traurig. Ich habe irgendwie neulich dieses Zitat gelesen, das Patriarchat wollte oder möchte, dass wir gesehen werden, nicht, dass wir gehört werden. Mhm. Das fasst es wahrscheinlich ganz gut zusammen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich oft denke, dass so unser ganzes emanzipatorisches Gedankengut beim Älterwerden immer so ein bisschen hinterherhinkt. Also, dass auf sehr viel Diskriminierung immer schon mittlerweile ziemlich sensibel reagiert wird. Mhm. Aber wenn es so um Muff geht, nicht so wirklich. Es gibt ja auch immer noch so ganz hartnäckige Stereotypen oder gängige Stereotypen. Mir fiel da zum Beispiel die Karen ein. Ja, die kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Karen war erst so ein Bild von einer Frau, die ihr White Privilege ausnutzt, ihr weißes Privileg, die aus rassistischem Denken heraus die Polizei ruft, weil irgendwie Schwarze in ihrer Nähe sind. Aber aus diesem ursprünglichen Bild wurde dann ganz schnell die Karen als eine Frau über 45, die den Manager sprechen will, die widerspricht, die aufmuckt. Was hältst du denn von der Karen?
Ja, ich finde das ultra misogyn, weil diese Karen, da macht man sich ja auch über eine Art von Frau lustig, die, also so wie ich die Karen wahrgenommen habe, ist das ja so eine Hausfrau, die irgendwie so ein bisschen frustriert zu Hause rumsitzt, privilegiert ist, genug Geld hat. Also ein Mann, es gibt da irgendwie einen Mann, es gibt da Kinder, die also so für ihr Wohlergehen sorgen, also für ihr finanzielles Wohlergehen. Und sie hat quasi so ein bisschen zu viel Zeit, jetzt wo die Kinder ein bisschen größer sind, um rumzustänkern. Und also jetzt ausgerechnet sich solche Frauen auszusuchen und nicht zum Beispiel die Männer, die nach draußen gehen und in der Welt irgendwie für Ungerechtigkeiten schaffen, sondern genau die, die eigentlich sowieso nicht viel zu lachen haben, wenn der Mann sie zum Beispiel verlässt. Wir wissen ja, was mit Frauen passiert, die nicht selber auf finanziell eigenen Füßen stehen und aber Kinder zu versorgen haben und verlassen werden, dass die ausgerechnet die also so ausgesucht wird, um sich über sie lustig zu machen, ist natürlich besonders fies, weil das genau die Frauen sind, auf die diese ganzen Männer bauen und auf denen dieses ganze System, nicht das Ganze, aber ganz schön viel lastet.
Ist interessant, da hast du voll so ein Universum, die Karen, gebaut. Ich habe es eigentlich eher so ein bisschen simpler gesehen. Ich habe halt gedacht, okay, das sind halt Frauen, wie diese Karen, die den Manager dann sprechen will, ja, die dann mal aufmucken. Und das wurde ja Frauen über lange Zeit echt abtrainiert, ja. Und ich finde es eigentlich, ich feiere jede Frau, die einmal aufmuckt und sagt, hier so nicht. Also dieses Bild, dass aber Frauen sind, die dann irgendwie sich über arme Niedriglöhner oder so erheben. Ehrlich gesagt, mir ist so eine Frau noch nie begegnet. Also ich wüsste nicht, woher das kommt.
Nee, vielleicht ist es auch amerikanisch, ich weiß es nicht. Aber mir ist auch so eine Frau noch nie begegnet.
Und aber das Bild ist so präsent, ja?
Ja,
aber total. Wenn ich drüber nachdenke, denke ich, ist mir noch nie passiert. Noch nie irgendwo gesehen oder so.
Nee. Wohingegen ich einen männlichen Karen auch aus Deutschland kenne. Total. Mhm. Und also ich habe auch erstmal gedacht, als Karen so aufkam, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die Rache der alten weißen Männer an den Frauen, dass es jetzt endlich auch mal ein Bild gibt, mit dem man sich öffentlich über Frauen lustig machen kann. Also so alte weiße Männer ist ja jetzt so ein bisschen zu so einem Standardspruch geworden, über die man halt die Augen rollen kann und so. Und jetzt wollen die endlich auch mal was. Also Karen ist ja eigentlich eine mittelalte weiße Frau.
Ja, aber das Bild der Karen kommt nicht von alten Männern, das kommt von jungen Menschen.
Ja, aber das zeigt ja nur, wie starr dieses Korsett des Patriarchats ist. Das kommt sehr wahrscheinlich, vielleicht kommt es auch von Frauen selber. Frauen schaffen es ja auch ganz gut, selber misogyn zu sein und nicht zu sehen, was sie ihren Schwestern antun.
Ja, also ich finde gerade, da vermisse ich oft so eine Solidarität zwischen den Jungen und den Alten. Also ich denke manchmal, was du vorhin auch gesagt hast, Karen gilt als privilegiert. Denen wird dann irgendwie gerne so ihre privilegierte Jammerei vorgeworfen, weil sie halt finanziell besser dastehen in der Regel als junge Menschen, aber das sind ja nicht diejenigen, die dieses System aufgebaut haben. Dass sich daran so abzuarbeiten und nicht irgendwie an Strukturen, ja, finde ich auch immer schwierig. Ich habe gedacht, aber die Rache der alten weißen Männer fand ich ein anderes Stereotyp, was mir dann untergekommen ist, ein bisschen jünger als die Karen. Das sind die Latte Macchiato-Mütter. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Dieser Hass auf Mütter, die freie Zeit haben, um mal einen Kaffee zu trinken. Wahnsinn.
Auch dieser, also es ist ja wirklich absurd, wie du das, also das kommt mir jetzt so richtig nochmal hoch, wie du das so beschreibst. Was für ein Mensch muss man eigentlich sein, um einen echten Hass gegen Leute zu entwickeln, die ein Kaffee-Milchgetränk zu sich nehmen? Was?
Ja.
Was für ein absolut engstirniger Vollknilch muss man eigentlich sein, um sich an sowas zu stören?
Ja.
Also, und das war ja Hass, das war ja nicht nur einfach lustig machen, das war ja wirklich so ein richtiger muss man schon fast lachen. Man wird am liebsten irgendwie jetzt frei Latte Macchiato ausgeben. Sagen so, setz dich jetzt mal hin und tu 10 Minuten nix.
Ja, genau, ja. Ja, jetzt halt auch die Mütter, die dann irgendwie ein Smartphone am Spielplatz haben. So what? Ich meine, wenn sich nun mal vornehmlich Mütter um die Kinder kümmern, die sollen jetzt halt die ganze Zeit damit, also Mütter sowieso, Mom-Shaming, ja, ist sehr, sehr groß. Darüber könnte ich mich auch gar nicht genug auslassen. Mir ist noch ein anderer Stereotyp eingefallen, und zwar die Crazy Cat Lady.
Oh ja.
Sind wir beide, ja. Und ich würde dir gerne mal eine kurze Geschichte dazu erzählen. Und zwar, als ich noch 2 Katzen hatte, ist eine, das war vielleicht so vor 7, 8 Jahren oder so, ist einer mal verschwunden. Ich habe die immer rausgelassen. Und der eine, mein Kater Rocke, ist nicht wiedergekommen. Und ich habe überall so Zettel aufgehängt, vermisst, kleines schwarzes Kätzchen, ja. Und dann rief mich eine ältere Frau an, eine mittelalte ältere Frau an und sagte, sie hat meine Katze nicht gefunden, aber sie geht mal mit mir die Futterstellen ab. Sie ist gut vernetzt, sie kennt Frauen, die so Streunerkatzen füttern und wir können uns mit denen mal unterhalten. Und diese Frau war tatsächlich eine absolute Crazy Cat Lady, die hat mich abgeholt, das war in der Nähe vom Zionskirchplatz, habe ich gewohnt, in Berlin-Mitte. Und dann hat sie sich halt wirklich einen ganzen Abend Zeit genommen und ist mit mir durch die Hinterhöfe in Mitte so gelaufen und hat mir gezeigt, wo viele Ostrentnerinnen, also mit wirklich kleiner Rente, das schaffen, irgendwie so Unterschlupf oder kleine Winterhäuschen, so heimliche, illegale Futterstellen für Streunerkatzen geschafft haben, die sie dann auch haben einsammeln lassen und kastrieren lassen. Es war tatsächlich auch aktiver Tierschutz, den die da betrieben haben. Ja.
Wahnsinn.
Und ich bin halt, glaube ich, 2-3 Stellen mit ihr ab und habe dann immer nach den Katzen geguckt und habe auch mit den Frauen gesprochen und gesagt, falls jetzt hier so ein schwarzer Kater auftaucht, den sie nicht kennen, mir meine Telefonnummer gegeben. Und ich fand es so rührend, also von wegen Crazy Cat Lady, das war halt ein Netzwerk an Frauen, die wenig Geld hatten, sich aber einfach um diese Tiere gekümmert haben. Um die sich sonst halt auch keiner kümmert und dafür gesorgt haben, wie gesagt, dass sie kastriert werden, dass die tierärztlich versorgt werden im Notfall. Ich habe denen natürlich dann auch Geld gespendet. Rocke ist über die nicht zurückgekommen, aber ich habe ihn dann später, insgesamt 3 Wochen war er weg, aber ich habe ihn danach noch gefunden. Ja, aber ich fand es danach noch mal so viel schlimmer, wie sich Leute dann über sowas, also auch so eine Verächtlichung machen, weißt du, von so einer Frau. Und ich dachte, das ist so liebenswert, ja. Wie kann man sowas als Beleidigung nutzen? Deswegen, ich trage das jetzt auch gerne mit Stolz. Von mir aus nennt mich Crazy Cat Lady. Das ist nichts, womit man mich jetzt trifft.
Nee, im Gegenteil. Das ist ein Ritterschlag. Ein Ritterinnenschlag.
Und genau, es sind halt auch sehr viele ältere Frauen, mittelalte Frauen, die ehrenamtlich tätig sind. Mhm. Also ich glaube, die Gesellschaft profitiert extrem von mittelalten Frauen.
Ja.
Und ich sollte sie alle mal ein bisschen besser wertschätzen.
Mhm.
Was hältst du von dem Begriff, von der Bezeichnung Tante, wenn du über mittelalte Frauen sprichst? Die Tante aus dem Supermarkt oder die Tante aus der Buchhaltung oder so?
Ja, mag ich auch nicht.
Aber ich glaube, wir verwenden sie ab und zu.
Ja. Ja, aber ich nenne niemanden Onkel. Was ist die männliche Alternative zur Tante?
Der Onkel aus der Buchhaltung, ne? Ja.
Ja. Ich sag zu allen Männern, glaube ich, mittlerweile nur noch Typ oder Dude. Oder Heini oder so.
Heini ist schön. Ja.
Otto, sage ich auch manchmal.
Der Heini aus der Buchhaltung. Der Heini. Oh, das nehme ich.
Nee, mittlerweile sagt man der Heini aus HR oder so.
Gut, dann mir ist noch eine Sache eingefallen. Darüber hatte Miriam Stein ja in ihrer Folge gesprochen, von dieser Großmutter-Hypothese. Erinnerst du dich?
Ja.
Das ging halt um die Frage, warum gehen Frauen eigentlich durch die Menopause? Weil es im Tierreich sehr selten ist, dass Weibchen nach dem Ende ihrer fruchtbaren Zeit noch so lange leben. Sie hat halt gesagt, okay, es gibt ja noch so ein paar Tierarten, bei denen das auch so ist, bei Elefanten und bei Schwertwalen und Killerwalen oder Buckelwalen oder so, ne? Also so ein paar Walarten. Da ist es dann so, dass die Weibchen, nachdem sie ihre Fruchtbarkeit, also nachdem sie nicht mehr, oder wenn sie dann nicht mehr fruchtbar sind, so rum, dann führen sie halt die Herde an.
Mhm.
Dann sind sie die Matriarchinnen, ja.
Mhm.
Und die Tiere profitieren halt von der Erfahrung dieser älteren Weibchen, die sich dann aber nicht mehr um Kinderaufzucht kümmern muss, ja.
Mhm.
Nur ist es so, wenn man sich dann aber das auf die Menschen sozusagen drüber zieht, ja, habe ich mal geguckt, was Wikipedia zur Großmutterhypothese sagt. Und da heißt es halt nur, dass ältere Frauen wohl gebraucht werden, weil sie ihre Enkel betreuen sollen. Also es gibt halt so eine Forschung, die haben so aus dem Sterbe- und Geburtenregister geforscht und haben halt herausgefunden, dass Enkel eine höhere Überlebenschance haben, wenn die Mutter mütterlicherseits, väterlicherseits spielt nicht so eine Rolle, wenn die Mutter mütterlicherseits in der Nähe wohnten. Ich fand es aber ganz interessant, dass sozusagen da gar nicht mal irgendwie gedacht wird, vielleicht war das aber auch einfach für die Menschen sehr cool, wenn die älteren Frauen die Familie angeführt haben oder sowas. Auf sowas kämen sie dann gar nicht, weißt du, so analog zu diesen Wahlen, dass halt ältere Frauen auch so viel mehr Erfahrung haben und dass man ihnen halt irgendwie so Leader-Qualitäten irgendwie zuspricht, das nur den Walen und den Elefanten, nicht den Menschenfrauen.
Ja, dabei ist es doch, also da lehne ich mich gern aus dem Fenster mit solchen Aussagen. Also ich finde, Frauen sind in allen Lebensbereichen kompetenter als Männer. Ja, ich habe es noch nie anders erlebt. Nur punktuell. Aber über die Bank gestrichen. Oh Gott, schon wieder so ein Bild. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Also punktuell, ja, aber ansonsten, erlebe Frauen immer als diejenigen, die Dinge besser im Griff haben.
Also was ich ja interessant finde, weil oft wird ja so argumentiert aus einer natürlichen Bestimmung heraus oder sowas, ja. Mhm. Mit dem heutigen Stand der Wissenschaft lässt es sich nicht belegen, dass es das Patriarchat schon immer gab. Mhm. Im Gegenteil, also die Archäologie, seitdem auch Frauen Archäologinnen sind, macht halt eine Entdeckung nach der nächsten, dass es halt doch nicht so war, ja, wie männliche Archäologen in den 50er Jahren irgendwelche Ausgrabungen gedeutet haben. Es gab nicht die Jäger und die Sammlerinnen. Alle haben alles gemacht. Es zeigt sich halt in ganz vielen Bereichen der Frühgeschichte zum Beispiel, dass Frauen Kriegerinnen waren, dass Frauen Gruppen angeführt haben, dass sie auch sehr große Prunkbegräbnisse hatten und nicht nur als Anhängsel des Mannes waren. Und dass sie auch zum Beispiel, ich glaube, 3/4 der Höhlenmalereien, und das war ja auch lange, wo das gehabt, dass irgendwie das Männer waren, 3/4 der Höhlenmalereien von Jagdszenen stammen wohl von Frauen. Mhm. Das heißt, sie waren wohl auch bei der Jagd dabei. Und sie haben die Kunst vorangetrieben. Mhm. Also ich sehe das ähnlich wie du, Gunnar. Und ich glaube, wir müssen das uns halt total bewusst machen, dass dieses Bild von mittelalten Frauen, was wir haben, jetzt aktuell weder richtig noch gut ist. Mhm.
Ja, und
ich würde Frauen auch immer einstellen, mittelalte Frauen.
Ja.
Und wählen.
Ja, also ich könnte gar nicht genug wählen. Wir sollten die Ü40-Partei auch noch wählen, gründen, neben dem Kochbuch.
Nee, gibt ja natürlich auch, wir haben es gerade gesehen in Italien, ja, wir haben es in Frankreich. Nur weil es eine Frau ist, ist es nicht unbedingt eine gute
Wahl. Wie gesagt, punktuell sind auch Frauen scheiße. Ja.
Aber trotzdem wäre ich halt dafür, dass wir so ein bisschen das Bild der mittelalten Frau, besser darstellen. Und ich würde mir da halt auch wünschen, dass Gen Z, das hatten wir auch schon ein paar Mal, sich ihrer eigenen Muff sozusagen
bewusst werden.
Ja. So siehst du es auch manchmal, oder?
Ja, total. Also das, da juckt es mich auch immer sehr in den Fingern, wenn ich sowas lese. Aber wir wissen ja, don't feed. Ja, aber ich glaube, wir müssen auch wirklich unseren eigenen Blick so ein bisschen öffnen, weil irgendwie meinte neulich eine Freundin zu mir, deren Schwester war da zu Besuch und sie sagte, die ist 48, weiß gar nicht mehr, 47. Und ich sagte so spontan, oder ich dachte das, glaube ich, auch nur, sieht ja nicht so aus. Hm. Dabei sah die vollkommen aus wie 47, aber wir sehen keine 47-jährigen Frauen mehr. Deswegen glauben wir, dass man gar nicht so aussehen kann. Weil sie uns, also so in den Medien, in Filmen und so weiter gar nicht, also wir finden so nicht statt. Und deswegen denkt man, ist man dann so überrascht, wenn man dann mal eine trifft. So, aha, die sieht aber jung aus. Nee, die sieht einfach nur so aus. Die sieht einfach nur aus. Also da habe ich mich selber so ein bisschen ertappt gefühlt.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer selber auch mal ein bisschen zu überprüfen. Wir sind da auch nicht frei von.
Nee.
Nicht mehr Tante sagen.
Das ist das eine. Und das andere ist, ja, hingucken. Nicht weggucken, wenn die Muffs, die Mafia, oh Gott, wieder zuschlägt. Also, ich fand es gar nicht so durcheinander, Katja, heute. Ich fand, wir haben schon sehr präzise Pflöcke in die Muff-Landkarte gehauen.
Es muss ja nicht immer grimmelpreisverdächtig sein, unser Podcast. Wir sind nämlich beide kurz vorm Urlaub und wir waren jetzt ein bisschen zu beschäftigt.
Ein bisschen leergelaufen. Und ich habe PMS. Habe ich das schon gesagt? Haha. Das ist wirklich schlimm, Leute.
Na gut, also hört mittelalten Frauen zu, macht sie nicht lächerlich, außer sie tun wirklich was Lächerliches. Und das machen sie vielleicht, wenn sie irgendwie rechtsextreme Parteien anführen, aber nicht, wenn sie sich beim Manager beschweren.
Und ansonsten wünscht uns einen schönen Urlaub. Von dem bekommt ihr aber allerhöchstens auf Social Media etwas mit, weil wir ziehen natürlich weiter durch mit den Folgen. Ihr werdet, es wird keine Lücke geben. Ihr werdet alle 10 Tage weiterhin mit auch grimme preisverdächtigem Content hier beliefert. Und wenn ihr euch dafür auch finanziell bedanken mögt, Steady-Mitgliedschaften gibt's ab 60 Euro im Jahr, 5 Euro im Monat. www.fixund40.de liefert euch dazu alle Infos.
Vielen Dank für die Folge, liebe Gunda. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Dankeschön, Katja. Ich dir auch. Schick mir Bilder.
Das mache ich natürlich. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.